Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute reisen wir gedanklich in eine faszinierende Landschaft, ins Moor. Und zwar nicht irgendwohin, sondern ins Emsland, wo das Moormuseum Emsland liegt, eines der bedeutendsten Museen seiner Art in Europa. Zu Gast ist heute Jana Kötting-Gerkens. Sie ist nicht nur tief verwurzelt mit der Region, sondern kennt auch die spannenden Geschichten, Geheimnisse und Herausforderungen. Was ist das Moor? Wofür brauchen wir es und wie können wir es erhalten? Ich sage Moin, Jana.
Moin, Frank.
Ja, danke, dass du heute Zeit für mich hast und Moor ist ein spannendes Thema. Und bevor wir da tiefer drauf eingehen, wie bist du eigentlich zum Moormuseum gekommen? Das gibt es ja nicht überall.
Das stimmt. Also ich bin über die Moore zum Moormuseum gekommen und über die Moore leitet sich so mein ganzer Weg so ein bisschen ab. Deswegen bin ich ganz happy, dass ich schlussendlich jetzt hier gelandet bin und hier so voll im Thema aufgehen kann.
Ja, ja, voll cool. Ich habe gelesen, du bist Moorpädagogin. Das musst du uns jetzt mal erklären. Was macht eine Moorpädagogin? Das hört sich echt spannend an.
Ja, unterm Strich rede ich, so wie jetzt mit dir, einfach mit allen möglichen Menschen über Moore.
Okay, und wie wird man das? Ist das eine Ausbildung? Ist das ein Studiengang? Oder?
Also tatsächlich ist es ein bisschen komplizierter. Okay. Für so Ökosysteme wie den Wald gibt es ja schon so Waldpädagogen-Ausbildungen, richtig? Moore sind da aber noch nicht so ganz angekommen bei diesem Status. Daran arbeiten wir.
Ja.
Deswegen habe ich zuerst nach einer Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin, wo schon ja die Naturwissenschaften dabei waren, Landschaftsökologie und Naturschutz in Greifswald studiert. Und das ist natürlich der Moor-Hotspot, was Ausbildungen angeht, schlechthin. Habe da im Bachelor auch gleich alles so mitgenommen, was ging. Hatte noch das Glück, dass ich auch bei Michael Zucko und Hans Josten lernen durfte und die kennenlernen durfte. Sehr inspirierende Menschen. Und wusste aber, dass ich nicht bei den reinen Naturwissenschaften bleiben will, sondern immer so an dieser Schnittstelle und diesem Spannungsfeld zwischen Menschen und Mooren und der Beziehung zwischen diesen beiden dabei sein will und dran sein will und mittendrin sein will. Und bin dann für den Master tatsächlich mit einem pädagogischen Schwerpunkt nach Eberswalde gegangen, Regionalentwicklung und Naturschutz mit der Spezialisierung auf Bildung für nachhaltige Entwicklung, sodass ich auch noch die pädagogische Seite mit drinne hatte. Und so wird man dann Moorpädagogin.
Spannend. Ich kann mir vorstellen, so auf Partys ist das ein Thema, oder? Wenn man sagt, was machst du eigentlich? Ich bin Moorpädagogin. Ach, wirklich? Dann geht das Gespräch los. Kann ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall. Ne? Ja. Also unter Umweltpädagogen kann sich der eine oder andere sicherlich was vorstellen. Mhm. Aber Moore, auch wenn sie immer mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und nicht mehr nur negativ, was ja schon ein Fortschritt ist, sind ja trotzdem nicht bei jedem präsent. Was ist es eigentlich? Warum kann das jemand spannend finden? Und was macht denn der da so den ganzen Tag? Und kann man damit überhaupt so einen Job haben? Und gibt es da so viel zu erzählen? Und ja.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen sind wir auch heute hier. Thema Moore, jetzt musst du uns mal so ein bisschen ins Boot holen. Gibt es das nur in Norddeutschland? Ist das so ein norddeutsches Thema? Oder gibt es vielleicht auch in Bayern Moore?
Auf jeden Fall gibt es auch in Bayern Moore.
Okay.
Moore sind so ein Zwischending zwischen Wasser und Land. Also sie sind Landökosystem, Naturraum, der aber voll ist mit Wasser und davon eigentlich lebt. Und was das macht so das Besondere aus. Und dann gibt es bei Moore natürlich, je nachdem, wo die zu finden sind, dafür muss es da nur nass genug sein, natürlich verschiedenste Typen an Mooren. Und dementsprechend auch in den verschiedenen Bundesländern mehr und weniger Moore und halt entsprechend verschiedene Moortypen. Und Niedersachsen ist nun mal das moorreichste Bundesland in Deutschland.
Okay.
Und vor allem sind hier 2/3 der bundesweiten Hochmoore. Das ist nochmal so ein besonderer Grundmoortyp, wo es ganz besonders darum geht, dass die Moore vor allem Wasser vom Regen bekommen. Deswegen werden sie auch Regenmoore genannt. Dadurch wachsen da andere Pflanzen, die Verhältnisse im Moor sind anders als in Niedermooren, die sind nährstoffarm. Das Wasser im Moor ist sehr, sehr sauer, fast so wie Zitronensaft, und eigentlich funktioniert da alles wie in so einem Glas saure Gurken. So alles, was da drin ist an Pflanzenmaterial und abstirbt, wird da konserviert und nicht vollständig zersetzt wie in einem Komposthaufen oder in einem humosen Waldboden. Und deswegen bleibt in diesem Moorboden, dem Torf, dann auch so viel Geschichte letztendlich auch erhalten.
Ja.
Und das macht es auch nochmal so spannend.
Cool. Das bringt mich schon zu meiner nächsten Frage, was das Moor für dich so persönlich bedeutet. Gibt es da einen Moment, wo du ganz gerne dran zurückdenkst, wo du sagst, boah, da will ich mehr von wissen?
Also ich glaube, letztendlich ist es so diese Begeisterung und Leidenschaft. Mhm. Ich komme ja aus einer Moorregion, aus dem Landkreis Cuxhaven und bin so zwischen Meer und Marsch und Moor aufgewachsen. Deswegen war so dieses neblige, stimmungsvolle Landschaftsbilder, schmatzender Boden, glänzendes Wasser überall. Damit bin ich schon so aufgewachsen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich nach meinem Abitur ein freiwilliges ökologisches Jahr im Moorinformationszentrum im Aalenmoor machen durfte und hatte da eine ganz, ganz tolle, inspirierende Chefin, die hat mich so angesteckt mit ihrer Moorbegeisterung und mit Menschen darüber zu reden und Wissen aufzusagen, wie so ein Schwamm, genauso wie Moore Wasser aufsaugen und das so wieder raussprudeln zu lassen, auch an alle, die es interessiert und die Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und diese Begeisterung, die ist nie abgeflaut und es zieht sich irgendwie so durch, das hat mich nicht losgelassen.
Hey, wenn dir gefällt, was du hier hörst und du den Podcast ein bisschen unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine kleine Spende, zum Beispiel über PayPal. Damit hilfst du mir, die laufenden Kosten zu decken und weiter spannende Folgen für dich zu machen. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Welche Rolle spielt denn das Museum in deinem Alltag? Ist das Arbeitsplatz? Ich tendiere eher zu Herzensprojekt voller Leidenschaft oder beides? Oder also du machst, glaube ich, das, wovon alle träumen, oder?
Meine Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß, auf jeden Fall. Und ich brenne dafür, das Thema lässt einen auch nicht los. Das ist nicht immer ganz einfach, ne, weil man sogar im Urlaub dazu tendiert, in die Moore zu fahren.
Ja.
Ne, man ist ja nicht alleine, ich habe auch einen Mann und eine kleine Tochter und die sind natürlich auch gern draußen, aber die müssen das jetzt nicht jeden Tag hören, das Thema Moore.
Ja, das Urlaubsziel wird schon so ein bisschen daran festgelegt, wo es die besten Moore gibt, oder sagt man auch mal, komm, lass einfach mal nach Mallorca fliegen?
Ja, Fliegen ist immer kritisch, ist ja nicht so gut für die Umwelt, aber da kann man ja auch für Moorschutzprojekte in Deutschland kompensieren tatsächlich schon.
Okay.
Also wenn wir das mal machen, selten, dann kompensieren wir für deutschen Moorschutz. Nee, tatsächlich zieht es uns immer ans Meer, das ist so die persönliche Sache und Gott sei Dank gibt es an der Nord- und der Ostseeküste auch immer ein paar Moore.
Ja, das ist schön. Also ist hier bei uns auch nicht anders. Wir fahren lieber nach Holland oder so, an die Niederlande, Nordseeküste, Friesland. Das ist auch echt schön, wo ich wohlfühlen. Das macht auch immer Spaß. Also echt wunderbar. Für alle, die das Emslander Moormuseum nicht kennen, was macht es so besonders?
Uns macht ganz besonders, dass wir nicht nur die Geschichte der Moorlandschaften im Emsland und nordwestdeutschen Raum zeigen, sondern dass man das auch bei uns direkt erleben kann. Wir haben nicht nur die Originalobjekte von damals, wie typisch für ein Museum, sondern wir haben tatsächlich auch noch eine eigene Moorfläche, wo man richtig einfach mal reingehen kann mit allen Sinnen ins Moor. Ne? Da kann man sich den schmatzenden Boden im Frühjahr und Herbst angucken, die Nebelschwaden, die da über die Landschaft ziehen. Und da kann man leider im Sommer auch sehen, was die entwässerungsbedingte und klimawandelbedingte Trockenheit mit so einer Moorfläche dann macht. Auch darüber müssen wir dann einfach mit unseren Gästen sprechen und das machen wir auch.
Ja, ich meine, so ein Museum hat ja auch immer so eine gewisse Botschaft zu geben. Also ausstellen ist ja ganz schön, aber es muss auch eine Message so ein bisschen dahinter sein. Wie schafft ihr es denn, das komplexe Thema Moor spannend und verständlich zu vermitteln, gerade auch für Kinder oder auch Menschen, die jetzt ohne Vorwissen, die aus der Stadt kommen und sagen, ja komm, ich gehe da mal rein, mal gucken, was da so gezeigt wird und wie, ja, catcht ihr die jungen Leute?
Das sind natürlich zum einen die Dimensionen von unseren Ausstellungsobjekten. Wir haben als großes Highlight ja den größten Kipptiefflug der Welt, das Mammut der Firma Ottomeyer. Und diese Maschine hat ja in den 50ern bis 1972 komplett die Landschaft einmal umgepflügt. Das heißt, sie hat nach dem Torfabbau den restlichen Torf mit dem Sandboden gemischt, um aus so einer wirklich ärmlichen Ödlandregion eine Region zu machen, wo Menschen heute auch echt gut leben können. Und dass man sowas Großes zusammen, natürlich mit harter Arbeit verbunden, aber trotzdem zusammen schaffen kann. Das ist eigentlich so das, was wir ja auch für heute mitnehmen wollen. Wir stehen halt heute vor anderen Herausforderungen und können uns ja eigentlich nur ein gutes Beispiel an unseren Vorgenerationen nehmen. Die haben das alles zusammen geschafft und angepackt und das können wir jetzt auch. Und dann ist es natürlich zum anderen der Kontrast, dann rauszugehen in die Moorfläche und dann mit allen Sinnen mal so Torfmoose anfassen und ausquetschen. Wie viel Wasser ist da eigentlich drin? Was macht so eine kleine Pflanze eigentlich so besonders, dass die über Jahrtausende so ein besonderes System erschaffen konnte und so ein ganze Eigenart hat und da ist auch irgendwie jedes Mal so persönlich und hat eine persönliche Geschichte, die man da mitgeben kann. Und das macht's dann eigentlich.
Ja. Das Moor hat ja nicht nur ökologische Bedeutung, sondern auch spannende Kulturgeschichten. Du hast gerade erzählt, dieses Mammut, dieses Riesending. Auf eurer Homepage habe ich das Ding gesehen. Das ist wirklich riesig, das ist unglaublich.
Ja.
Neben dieser Geschichte, was sind aus deiner Sicht die wichtigste Geschichte, die erzählt werden muss über das Moor?
Die wichtigste Geschichte über das Moor ist überhaupt, dass es das Moor gibt. Denn sind wir ehrlich, in Deutschland sind nur noch, wenn überhaupt, 2% in einem annähernd natürlichen Zustand von den Moorflächen, die wir mal hatten.
Okay.
Das heißt, wenn wir uns draußen umgucken, dann sehen wir gar nicht, wo eigentlich überall mal Moor war. Ne? In Niedersachsen sehen wir halt überall Acker- und Landwirtschaftsflächen, Grünland. Und das war zum Großteil mal Moor. Dass wir das heute gar nicht mehr so auf den ersten Blick erkennen als wirklich gesondertes Landschaftselement, als ein besonderer Naturraum, so wie wenn wir das Meer sehen, wenn wir am Deich stehen. Ne? Dass wir diesen Sprung schaffen, die Leute erstmal überhaupt darauf aufmerksam zu machen, ah, hier war mal Moor und daran erkennt ihr das noch, an diesen besonderen Bodenstrukturen oder an so Pflanzen, die da vielleicht noch vereinzelt wachsen, an den vielen Gräben, so diese Brücke zu schlagen zu sowas, was man gar nicht mehr so sieht und was... Natürlich ist so ein wildes Moor besonders, wenn man in so einer riesigen Landschaft sieht, aber trotzdem braucht es immer so ein bisschen so jemanden wie mich, der mitspricht und anleitet, auffordert, einlädt, sich mal mit dieser Landschaft zu beschäftigen und genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören, genauer hinzufühlen. So, dass diese Einladung, in eine neue Beziehung zu treten und sich wieder mit den Mooren zu beschäftigen, neu mit diesen Landschaften zu beschäftigen, die wir ja so mühevoll umgestaltet haben und da offen zu sein für ein neues Bild, neue Funktionen, die wir für wichtig erachten, weil die für uns wichtig sind. So, das ist zentral.
Okay. Viele verbinden Moore auch mit Mythen und Gruselgeschichten. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit meinen Eltern in einem Moormuseum war. Vielleicht war es auch in Emsland, ich weiß es nicht. Ich war einfach zu klein, 5, 6 Jahre. Und dort war auch eine Moorleiche ausgestellt. Die habe ich noch sehr, sehr viele Nächte in meinen Träumen verfolgt. Gibt es bei euch im Museum auch so etwas in diese Richtung, so Geschichte, Mythologie?
Das gibt es immer in den Gesprächen, weil das tatsächlich echt noch tief in den Köpfen so drin ist. Und ich verstehe das, ne? Ich finde das auch gruselig und spannend. Und jeder gruselt sich ja auch mal gerne. wenn man nicht direkt selber durchs Moor geht und über eine Moorleiche stolpert, ist es ja auch eher abstrakt. Mhm. Das gibt es auf jeden Fall. Und wir haben bei uns in der Region ja auch den Roten Franz gefunden, unsere Hausmoorleiche sozusagen.
Okay.
Nun ist es aber in Deutschland so, dass jedes Museum seine bestimmte Ausrichtung hat. Und da wir von der Gründung her eher ein technisch-sozialwissenschaftliches Museum sind, also die technische Kultivierungsgeschichte zeigen mit den alten Maschinen und so ein bisschen dazu zeigen, wie die Menschen früher gelebt haben und wie sich das entwickelt hat, haben wir leider nicht die Vitrinen und Klimatisierungstechnik, um den Roten Franz bei uns auszustellen.
Okay.
Deswegen liegt der netterweise und als wirklich bedeutender niedersächsischer Fund im Landesmuseum in Hannover und freut sich über Besuch.
Okay, okay, weil ich weiß, das war irgendwie noch so auch so ein Punkt, wo ich dachte, eine Moorleiche, aber es ist ja eigentlich passiert. Also Menschen sind dort auch umgekommen, das muss man ja auch ganz klar sagen, ne?
Genau, ganz viel sogar aus verschiedensten Gründen. Da gibt es in jedem Land ja auch so unterschiedliche Erklärungsansätze. In Irland beispielsweise wurden die County-Könige, die sind ja dann jung gestorben vor Jahrhunderten, an den County-Grenzen begraben, um ihr Reich dann einfach noch mehr zu schützen, auch nach dem Tod zum Beispiel. Und so gibt es bei dem Roten Franz beispielsweise die Vermutung, dass er umgebracht, ausgeraubt wurde und im Moor entsorgt wurde, weil das einfach ein praktischer Entsorgungsplatz war für Leichen.
Okay.
Niemand ist ja freiwillig durchs Moor gegangen, hat da nach Verbrechen gesucht.
Ja, ja, klar.
Andere Spekulationen beschäftigen sich mit Mooren als Opferstätten. Und das ist einfach ein sensibles Thema, sehr spannendes Thema in der Moorarchäologie. Und gerade wenn es darum geht, Moorleichen, also menschliche Überreste auszustellen, ist es beim Museum natürlich immer so, dass das auch sehr behutsam und rücksichtsvoll gemacht wird. Oft sind das dann so Nischen, wo vorher auch nochmal darauf hingewiesen wird, hier sehen Sie menschliche Überreste, überlegen Sie sich, vertragen Sie das, können Sie das, sonst gehen Sie doch bitte links rum. Genau, also das ist schon sehr behutsam und empfindlich thematisiert, aber durchaus spannend.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Warum sind Moore eigentlich so wichtig für unser Klima? Kannst du uns mal erklären, was Moore in Sachen CO2 und Klimaschutz so leisten?
Klar, also im Prinzip ist es nochmal dieses glassaure Gurken. Ne? Ja. Das heißt ja, in diesen Hochmoorregionen, die wir hier bei uns haben und in den anderen Moorregionen, ist es so, dass in diesen Mooren immer ein Wasserüberschuss im Boden ist, solange sie gesund und lebendig sind. Wie im Prinzip beim menschlichen Körper auch. Alles, was wichtig ist fürs Leben, ist von einer äußeren Hülle umschlossen. Und wo viel Wasser ist, ist wenig Sauerstoff, also wenig mikrobielle Aktivität, also wenig Organismen, die da was aufessen bis zum Schluss und umsetzen. Dazu kommt halt bei unseren Hochmooren, dass es noch sehr sauer ist vom Milieu aus, also ungefähr wie halt so Essig in einem sauren Gurkenglas oder Zitronensaft, wenn wir uns den auf die Zunge träufeln lassen. Und dadurch wird alles konserviert, was da reinfällt. Und diese abgestorbenen Pflanzen sind nichts anderes als bei den Pflanzenveratmungen festgelegter Kohlenstoff. Also alles, was in so ein nasses, lebendiges Moor fällt und konserviert wird, an Kohlenstoff wird da gespeichert. Das sind also nach den letzten Eiszeiten entstandene meterhohe Schichten an gespeichertem Kohlenstoff. Und der Kohlenstoff, der da festgelegt ist, der ist automatisch natürlich nicht in unserer Atmosphäre und wirkt dort als CO2, als Treibhausgas. Nun ist es so, dass wie beim Menschen auch, wenn wir uns verletzen durch eine große Wunde, sickert das, was wir zum Leben brauchen, aus uns raus. Und so ist das im Prinzip auch mit den Mooren. Die wurden genutzt. Und dafür wurde immer entwässert früher. Das heißt, Gräben wurden gezogen, die Moore wurden auch verletzt. Und das, was sie zum Leben brauchten, um diesen Kohlenstoff zu speichern, das Wasser, ist aus ihnen rausgeflossen. Ab dem Moment dringt Luft also Sauerstoff aus der Luft in die Böden ein und eine Zersetzung beginnt. Das heißt, Sauerstoff und Kohlenstoff verbinden sich wieder miteinander, CO2 wird freigesetzt. Mhm. Und das ist eigentlich das, was die entwässerungsbedingte Nutzung von Mooren, wie sie historisch einfach nun mal stattgefunden hat und stattfindet, was das jetzt, wenn wir in der Klimadiskussion sind, so schlecht macht. Und warum viele Menschen darüber reden, dass Moore wieder nass gemacht werden müssen und auch darüber nachdenken und forschen, wie Moore denn nasser genutzt werden können.
Okay. Ich habe einen Begriff bei der Recherche, der ist mir oft untergekommen, Wiedervernässung. Kannst du mir erklären, was dieses Wort bedeutet?
Das ist wortwörtlich zu verstehen. Wir machen die Moore wieder nass. Gräben werden verschlossen, so wie wir unsere Wunden vernähen und mit Pflastern zukleben und Verbänden umwickeln. So werden Gräben wieder verschlossen, Stauwälle werden errichtet, Wassermanagementsysteme werden eingerichtet, große Regenwasserspeicherreservoirs werden an die Flächen angegliedert, sodass es in der Fläche einfach wieder nass werden kann. Es geht leider nicht, dass wir einfach Wasser reinpumpen aus dem Grundwasser, weil unsere Hochmoore nur nährstoffarmes Regenwasser vertragen.
Okay, das heißt, der Aufwand ist doch gar nicht mal so klein, so eine Wiedervernässung, richtig?
Der Aufwand, sie trocken zu machen, war enorm. Warum soll es anders sein, sie wieder nass zu kriegen?
Ja, wobei da frage ich mich ja, diese Trockenlegung, das ist ein Riesenaufwand. Sagen wir mal, vielleicht um eine Autobahn zu bauen, ist das so ein klassischer, das ist das Beispiel. Also den Aufwand, nicht lieber eine Kurve zu machen, um das mal rum, statt durchzufahren, der ist doch eigentlich...
Also in Deutschland haben wir ja leider das Phänomen, dass der Großteil des Verkehrs auf Straßen stattfindet, auch des Gütertransports. Wir kommen also um gut ausgebaute Straßen nicht drumherum. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich, ob des Moorwissens, das ich heute habe, zwangsläufig eine Autobahn unbedingt durch ein Moorgebiet bauen muss und nicht drumherum bauen kann. Ne? An vielen Orten ist es ja schon passiert. Hier durchs Emsland läuft auch die A31. Aber in anderen Regionen ist es ja noch geplant und da gibt es große Proteste, weil die Menschen, die dort leben und die Menschen, die sich mit Mooren beschäftigen und ja auch eine Leidenschaft für Moore haben und zu ihrer Region und Natur und Umwelt, die sagen natürlich, bitte denkt doch anders drüber nach. Das kann doch nicht in unserer modernen Gesellschaft die Lösung sein, einfach noch ein Moor trockener zu legen oder trocken zu legen, um da jetzt eine Autobahn durchzubauen. Es muss doch anders gehen. Wir wissen heute doch so viel mehr.
Lesesonntag bei Fragen an. Manchmal braucht es nur eine Stimme. Ein Text, ein paar Sätze, die hängen bleiben. Ab August wird es bei Fragen an literarisch. Mit dem neuen Podcast Zwischen den Zeilen. Am ersten Sonntag jeden Monats treffe ich junge Autorinnen und Autoren, die nicht nur schreiben, sondern auch vorlesen. Sie bringen ihre Texte mit, ganz frisch, ganz nah, manchmal roh, manchmal poetisch, aber immer besonders. Du hörst, wie Literatur klingt, wenn sie noch warm ist. Direkt aus dem Kopf, durch das Herz, ins Mikrofon. Wenn du Lust hast auf neue Stimmen, überraschende Texte und ein bisschen literarische Intimität zum Zuhören, dann abonniere Fragen an. Und sei dabei, wenn wir gemeinsam lesen, zuhören und entdecken. Jeden Monat. Immer sonntags, zwischen den Zeilen, nur hier bei Fragen an.
Wenn du an die politische und gesellschaftliche Diskussion zum Klimaschutz denkst, wird die Rolle des Moores aus deiner Sicht ausreichend beachtet oder geht sowas öfter unter?
Das ist jetzt eine persönliche Aussage, nicht die vom Moormuseum. Da muss ich ja ein bisschen unterscheiden. Ich persönlich würde sagen, die Moore hatten in der letzten Legislaturperiode ganz gute Chancen. Sie wurden gesehen, wahrgenommen und es wurde ein großes Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz auf die in die Wege geleitet, viel Geld dafür festgelegt und einen großen Stellenwert sollten einfach die Moorlandschaften haben, weil die in Deutschland eben auch einen großen Teil zu den Treibhausgasemissionen beitragen. Allein in Niedersachsen sind das 11% der Treibhausgasemissionen, die hier aus den landwirtschaftlich genutzten Moorflächen kommen. Ne, das ist eine enorme Summe und entsprechend aber auch eine enorme Chance, als ein positiver Beitrag zum Klimaschutz, diese Flächen eben wieder nasser zu machen, entweder wieder zu vernässen und zu restaurieren, also wieder zu befähigen, Natur sein zu können in ihrem ursprünglichen Sinne. Oder sie halt nachhaltig nasser zu nutzen, was ja auch schon helfen würde, den Kohlenstoff im Boden zu halten, der immerhin noch drin ist. Ich glaube nicht, dass der jüngste Politikwechsel unbedingt gut ist für die Moore und die Entwicklung, die es da gab. Aber das müssen wir abwarten, ob die nicht doch selber noch am eigenen Leib einfach genug Auswirkungen spüren und Vernunft annehmen und auch zum Wohle der Gemeinschaft entscheiden, dass es sich wirklich lohnt, da bei den Mooren und dem Klima dran zu bleiben und das wirklich eine Chance einfach ist für alle.
Gut, letzte Äußerung von unserer Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ja sagte, dass wir Umweltschutz in den letzten Jahren überbetont hätten. Spannende Aussage. Also das ist jetzt meine Meinung und naja, ich glaube, das spiegelt so ein bisschen wider, was du gerade so gesagt hast.
Ja, ja, also wir leben alle in dieser Welt und in dieser Umwelt und auf dieser Erde und der Erde sind wir egal, ne?
Das ist wohl wahr, das stimmt wohl. Es kommt darauf an, was wir damit machen. Genau. Was kann denn jeder Einzelne tun, um den Schutz der Moore zu unterstützen, auch wenn wir jetzt nicht direkt im Emsland wohnen?
Ach, das ist total vielfältig und das ist ja auch super. Das Tolle an den Mooren, weil die Moore ja auch so vielfältig und multifunktional ist, dass da irgendwie für jeden was dabei ist. Ne? Mhm. Natürlich kann ich mich in meiner Region umschauen, wohne ich in einer Moorregion, wird da viel angeboten, kann ich da mal wo mitmachen, kann ich mal in einer größeren Stadt mit demonstrieren. Kann ich mir mal so einen Podcast anhören, weil es mich einfach interessiert, auch wenn ich nicht in einer Moorregion wohne und mich mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich kann sogar ins Kino gehen heutzutage. Jan Haft, Magie der Moore oder Mission to Mars, das Roadmovie haben es gezeigt, dass auch Moore kinofähig sind. Kunstausstellungen gibt es auch immer noch zu Mooren. Also Moore inspirieren immer noch Menschen, einfach sich auch künstlerisch auszudrücken in vielen verschiedenen Wegen. Bücher kann ich, die alten Krimis genauso lesen wie moderne Journalismusbeiträge rund um die Moore. Ich kann zum Beispiel auch Sport im Moor machen. Freunde von mir von Mission to Mars haben den Moorathon letztes Jahr veranstaltet. Und da ist es so, dass jede Bewegung in der Natur einfach zählt. Es geht also gar nicht darum, dass ich da einen Marathon im Moor laufen muss, sondern ich kann auch mit meiner Tochter im Kinderwagen spazieren gehen und das tracken. Und diese Bewegung wird einfach durch Sponsoren umgesetzt in Moorschutzprojekte. Also auch sowas ist möglich. Ich kann natürlich die Seele baumeln lassen und in Moorgebieten auf Moorpfaden spazieren gehen, Fahrradtouren machen. Ja. Ich kann bei uns im Moormuseum Buchweizen Pfannkuchen essen. Also die Möglichkeiten sind unendlich.
Okay, jetzt natürlich noch eine Lernfrage für mich. Kann man auch im Moor boseln?
Klar.
Okay.
Also unsere Straßen hier gehen so durchs Moor und da musst du dann halt busseln oder Klot schießen.
Ja, okay. Für alle, die es nicht kennen, googelt das mal. Das ist ein Volkssport in Niedersachsen. Jedes Mal, wenn ich meinen Vater besuche in Niedersachsen, dann komme ich in irgendeine Boselparty und muss halt warten, bis sie da fertig sind. Aber googelt das mal.
Genau.
Wir kommen langsam zum Abschluss. Wenn du das Moor mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Magisch, multifunktional und machbar.
Boah, mega. Cool, on point. Zu guter Letzt, wenn jemand nach dem Besuch bei euch im Museum rausgeht, was wäre so das schönste Gefühl oder der Gedanke, den er oder sie mitnimmt bei euch?
Mehr Lust auf Moor.
Danach kann eigentlich gar nichts mehr kommen, außer, liebe Jana, ich bedanke mich bei dir. Das waren meine Fragen an dich. Ich habe sehr viel gelernt über das Moor und das Museum und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne doch. Ich werde den Link nochmal in die Shownotes packen vom Mohr-Museum. Da könnt ihr euch schlau machen wegen Öffnungszeiten. Fahrt da mal vorbei, ist sehr interessant. Und ich würde sagen, bleibt weiterhin neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.